Gut, und dann fangen wir doch einfach mal an, ja? Gut, also dann endlich mal willkommen. Ich hoffe, dass das Ganze läuft. Wenn nicht, muss ich nachher in meinem Kämmerlein die ganze Sache eben nochmal einsprechen. So, jetzt wäre der Zeitpunkt, wo wir auf Zuhören umschalten. Jetzt, nicht in 3 Minuten, jetzt. Prima, super, cool. Was wir heute machen, ist erstmal den Beamer einschalten. Das ist, glaube ich, ganz nützlich. So, wenn wir diese technische Hürde auch genommen haben, schauen wir uns heute mal an, was wir in Aufgabe 1 unseres Praktikums machen wollen. Ja? Was wir in Aufgabe 1 unseres Praktikums machen wollen, während der Beamer hochfährt, lehnt sich an dieses Buch an. Die da hinten sitzen haben natürlich jetzt bisschen Pech oder sehr gute Augen. Das Schöne ist, dass dieses Buch in N-Varianten als E-Book in der Library verfügbar ist. Ja? Wer hat noch nie mit E-Books und der Library irgendwie gearbeitet? Finger hoch. Ja. Wer hat schon mal damit gearbeitet? Finger hoch. Gut, also ein eindeutiges Votum. Also es funktioniert im Wesentlichen so. Sie gehen auf die Webseite der Uni-Bibliothek, suchen nach dem Autor, der heißt in dem Fall Greenberg. Wenn Sie Greenberg und Sketching eingeben, ist das, glaube ich, der dritte Treffer. Irgendwann würde der Beamer vielleicht dann auch mal beamen wollen. Ja, ich möchte beamen. Ich bin mir ganz sicher. Ja, ich möchte es. Ich möchte es wirklich. Okay. Er zeigt mir an, dass er das möchte, aber er möchte es dann doch nicht. Gut, dann unterbrechen wir mal eben den Sermon und versuchen mal den zweiten Beamer. Das ist ja auch mal möglich. Sehr schön. Der zweite Beamer. So, exzellente. So, Beamer 1. Ja, das große Problem dürfte aber jetzt sein, dass... Naja, gut. Dann braten wir das gleich mal hier ran. So, dann versuchen wir das mal. Tischanschluss 2. Ja. Cool. Passiert gar nichts. Very nice. Da müssen wir wohl noch mal den Martin anrufen, was? Ja, servus, ich nochmal. Jetzt gehen die Beamer auch nicht. Könntest du vielleicht nochmal emergency-mäßig? Gut, also davon lassen wir uns natürlich nicht abschrecken, weil PowerPoint ist eh eine schlechte Vortragstechnik. Leider geht's heute um Sketching und damit um Bilder. Also ich könnte ja viel erzählen, aber die Bilder jetzt zu malen, das wäre vielleicht auch ein bisschen so ein Ding. Also zurück zur Frage, wie gehe ich damit um? Also in der Uni-Bibliothek gibt es dieses Buch als E-Book, heißt, Sie geben in die Suchmaske Greenberg und Sketching ein und dann gibt es, wie gesagt, als dritten Link dieses Buch im Volltext und da können Sie draufklicken. Es kann sein, dass man sich da irgendwie noch einloggen muss. Falls Sie Probleme haben, die Damen und Herren in der Bibliothek helfen Ihnen. Eine Schwierigkeit, das ist so eine Safari Book License. Ich habe jetzt versucht, mal den zweiten reinzutun und hier auf VGA gedrückt. Ja, das geht dann einfach wieder aus. Aber dass man da noch mehr drücken musste, wusste ich nicht. Ach so.
Quelle, dann senke.
Verstehe. Technik. Das ist aber eine schicke grüne Birne, die ihr da habt. So Party-Style irgendwie. Nicht schlecht.
LED.
LED-Birne. Schön. Man könnte auch so eine Disco-Kugel dran machen, so eine kleine.
Die hast du mit dem Architekten rumstreiten.
Echt? Wegen Disco-Kugel? Weil die so schwer ist?
Da kannst du dich wegen ganz anderen Sachen noch
umschreiben. Verstehe. Wobei dieser Interimshörsaal mit seinem Baumarkt-Charme ja eigentlich eher so eine robuste Attitüde ausstrahlen sollte. Naja, gut. Nee, ist klar. Ah, es beamt!
Es beamt.
Siehst du, dein Applaus, Martin, dein Applaus. Vielen Dank. Passt. Gut. Dankeschön. Also, das war jetzt Dummheit, das andere war Technik. Sorry. Tschüssle. Gut, ja, also zurück zum 432. Mal zum E-Book. Also das ist ein Safari-E-Book und die Safari-E-Book-License von der TU-Bibliothek ist so gestaltet, dass es eine Limitierung in der Zahl der gleichzeitigen Zugriffe gibt. Ja, das heißt, ich glaube, wir haben 25 gleichzeitige Lizenzen. Also wenn Sie jetzt, es kann also sein, dass Sie, wenn Sie der 26. oder die 26. sind, dass Sie noch einen Tacken warten müssen, bis wieder einer aufhört zu lesen. Ja, das ist halt einfach das Geschäftsmodell von denen. Ansonsten kostet halt, die Lizenzen gibt es, glaube ich, immer nur in 25er-Chunks und die kosten dann Tausende. Deswegen habe ich gesagt, vielleicht sind es auch 50, keine Ahnung. Ja. Und das ist also wirklich auch ein nettes Buch. Da werden wir im Anschluss an meine Ausführungen auch noch mal ein bisschen reinschauen, was sozusagen für das Assignment 1 wirklich empfohlen ist, dass Sie mal durch dieses Buch durchgehen. Jetzt werden Sie sagen, spinnst du, das hat 250 Seiten, ich habe Besseres zu tun. Ja, aber ganz ehrlich, das ist so geschrieben, dass man diese 250 Seiten in toto absorbieren kann in einer Stunde zwei. Weil da sind so viele Bilder drin und es ist sehr einfach geschrieben. Also es ist, glaube ich, nicht schlecht. Und es ist deswegen nicht schlecht, weil wir ja in Aufgabe 1 diese Methoden, die hier drin vorgestellt werden, auch wirklich, ja, sozusagen innerhalb der Freiheitsgrade, die da vorgeschlagen werden, auch getreu anwenden wollen. Ja? Also worum geht's? Ich habe gestern schon angedeutet, dass wir in dem Lab-Course ein Mobile Social Game entwerfen wollen. Ich werde am Ende noch ein bisschen darauf eingehen, was das sein soll und wo wir da im Design unsere Rahmenbedingungen sehen wollen. Und dieses Mobile Social Game werden wir halt jetzt in Assignment 1 entwerfen. Und zwar, dieses Buch heißt ja Sketching User Experiences. Ja, das heißt nicht Sketching User Interfaces und das heißt auch nicht Sketching Games, sondern Sketching User Experiences. Das heißt, es kommt darauf an, dass wir eben eine ganzheitliche User-Erfahrung, und ganzheitlich hört sich so esoterisch an, entspricht aber dem, was man tatsächlich eigentlich will, designen wollen. Ja? Also der Begriff User Experience, der ist ja im HCI-Bereich ziemlich hip, schon seit einiger Zeit. Das heißt, im Grunde genommen betrifft das das gesamte Mindset des Users. Das heißt, wir wollen sozusagen da oben Beeinflussung vornehmen, wie jetzt jemand, der Marketing macht oder sowas. Ja? Das heißt, also User haben natürlich, bevor sie ein IT-System benutzen, eine Intuition oder eine Erwartung, was in diesem IT-System wohl passieren wird. Sie haben eine gewisse Idee, was das sein soll. Sie haben Erwartungen, sie haben vielleicht auch eine Voreinstellung oder einen Vorurteile sozusagen. Und während der Benutzung wird die User Experience hauptsächlich durch Usability Aspekte natürlich gesteuert und geändert. Das heißt also, wie effektiv, wie effizient, wie befriedigend ist das, was ich da mit dem IT-System mache. Bei einem Spiel ist nicht, also wurde anders angefangen. Wenn ich Effektivität oder Effizienz untersuchen will, dann kann ich das natürlich nur in Bezug auf eine Aufgabe, die ich mit dem IT-System erledigen will. Ja? Das ist jetzt bei einem Word-Processor, also bei Word oder LaTeX, halt das Ziel, einen Text zu verfassen, der ein gewisses ansprechendes Layout hat. Und da kann ich mich natürlich fragen, ist das Tool effektiv? Also kann es das umsetzen, was ich möchte, und kann es das effizient? Ja, also muss ich erst 10-mal klicken, um die Schriftgröße zu ändern. Bei einem Spiel müssen wir uns natürlich fragen, was sind die Ziele, die die Nutzer mit einem Spiel verbinden? Naja, also in erster Linie geht es selbstverständlich um Unterhaltung, Zerstreuung, Spaß. Wir werden uns noch näher anschauen, welche Arten von Spaß es geben kann, die Leute da zum Spielen motivieren. Das wissen Sie aber natürlich besser als ich. Bei einem Social Game gibt es aber auch noch sekundäre Motive, die halt im sozialen Bereich liegen. Das heißt, wenn Sie ein Online-Role-Playing-Game oder sowas haben, dann kann es zumindest auch das Motiv geben, sich mit anderen Spielern zu vernetzen und zu interagieren. Also nicht mehr der Lonesome Nerd zu sein, sondern tatsächlich eine soziale Interaktion zu haben. Und Sie wissen ja sicher, dass die Vielfalt an möglichen sozialen Zielen praktisch unendlich ist. Also es mag auch Leute geben, die auf World of Warcraft rumrennen, um einen Lebenspartner zu finden, was weiß denn ich. Ja? Vielleicht die Minderzahl, aber es mag es auch geben. Ja? Wenn Sie fertig sind mit der Interaktion, gibt es natürlich eine Bilanzierung. Ja? Also Sie können sich zum Fan dieses Spiels machen, was also der Acceptance entspräche, oder sich aufregen, was der Reaktanz entspräche, hier als psychologischem Konzept. Und es gibt natürlich auch die Achse, Sie sind entweder emotional gebunden oder Sie distanzieren sich davon. Das heißt, Sie sehen schon, im Bereich User Experience Design geht es um mehr als nur um UI-Effizienz im Grunde genommen. Ja? Und es gibt auch zu diesem Thema ein Buch von David Bennion, das habe ich auch in den Quellen verlinkt, Designing User Experience, das ist relativ dick und ist so eine Art Software Engineering Light, was weniger von der klassischen Software Engineering Denke her kommt, die sehr stark Richtung Effektivität und Effizienz ist, sondern eben mehr Richtung User Experience. Das ist gerade heute in Zeiten von transmedialen Applikationen oder Applikationen, die halt Mobiles und Desktop und Laptop und Pads und so weiter gleichzeitig bedienen sollen, ja, von großer Bedeutung. Und Sie haben die Zitate inzwischen schon sicherlich gelesen. Although usable products will not necessarily be pleasurable, products that are not usable are unlikely to be pleasurable. Und auch zur Frage, was Experience Design ist, äußert sich David Bennion. Experience Design is concerned with all the issues that go into providing an engaging, enjoyable experience for people both in the short and longer term. This includes aesthetics, pleasure and emotional engagement in terms of both the product and the service provided. Ja? Das heißt, wir sehen schon mal ganz wichtig, Aesthetics ist ganz klar bei Spielen trivialerweise ein besonders wichtiges Element. Ja? So, jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, das ist alles mehr oder minder einsichtig und irgendwo auch trivial. Wie mache ich es denn jetzt? Ja, also wie designe ich User Experience? Und ich kann natürlich auch da mit Requirements Engineering draufschießen, also mit dem klassischen, was Software Engineering bietet. Pflichtenheft, Lastenheft und so weiter und mir einen Schlips anziehen und mit den Damen und Herren, die dann auch einen Schlips tragen, mich an den Tisch setzen. Ist es klarerweise für Spiele vielleicht nicht so cool. Deswegen, wie macht man's mit den Techniken zum Beispiel, die in diesem Buch beschrieben sind und die wir anwenden wollen? Jetzt ist natürlich das Problem, wenn Sie starten mit der Aufgabe, ein Mobile Social Game zu designen, ist das natürlich erstmal ziemlich vage. Ja, und man kann ganz schön viele Ideen auf den Tisch legen. Und diese Ideen sind jetzt hier in so einer Art Nützlichkeitsfläche visualisiert. Ja? Das heißt also im Prinzip in die Z-Achse können Sie sich sowas denken wie, ist die Idee gut? Ja? Wobei gut heißt, verkauft sich gut, unterhält die Leute oder macht das User Experience, die User Experience besonders pleasurable zum Beispiel. Ja? Und manche Ideen sind halt besser als andere. Also wenn Sie jetzt kommen mit Ihrem Mobile Social Game und sagen, so, mein Mobile Social Game besteht darin, dass wir uns alle gelbe Käppchen aufziehen. Die einen, die anderen ziehen sich weiße Käppchen auf und die einen, der eine ist Pac-Man und die anderen sind die Gespenster und dann rennen wir hintereinander her und vorher verteilt einer noch Äpfel auf dem Boden und das ganze Buch halte ich noch auf dem Handy. Ja? Nette Idee, very nice, vielleicht für irgend so ein keine Ahnung, für irgendein Landschulheimaufenthalt, aber es wird sich nicht so gut verkaufen. Also jetzt mein Tipp. Ja? Das ist also eher eine Idee, die hier irgendwo unten angesiedelt ist. Wie auch immer, Sie können, wenn Sie eine Startidee haben, nehmen wir mal diese bescheuerte Real-Life-Pac-Man-Idee, können Sie die aber immerhin noch weiter optimieren. Ja, also wenn Sie da noch eine ausgefeilte Augmented Reality Komponente draufpacken und das Ganze irgendwie auf einer Spielemesse als Gag präsentieren, vielleicht ist es ja gar nicht so bescheuert. Ja, ich meine, es ist bescheuert, aber man kann es auf jeden Fall noch ein bisschen optimieren. Das ist jetzt hier angedeutet, dass Sie über Hill Climbing, also Greedy Search, jede Idee natürlich verbessern und detaillieren können. Ja, und dann ist es aber immer noch das Problem, da wo Sie anfangen, ja, wird natürlich bei Greedy Search, wenn Sie das Konzept kennen, also Prinzip des steilsten Anstiegs, also folgen Sie dem Gradienten auf dieser Fläche, werden Sie natürlich in irgendeinem lokalen Optimum landen und nie in dem globalen Optimum. Das heißt, was wir daraus lernen ist, wir müssen viele Ideen am Anfang verfolgen und die besten davon möglichst verfeinern. Und das ist auch das Prinzip, was hier am Anfang entsprechend proklamiert wird. Das heißt, wenn der Designprozess in der Zeit von rechts nach links erfolgt, gibt es im Prinzip immer bei jeder kreativitätsunterstützenden Technik zwei Phasen oder zwei Prozesselemente, nämlich einmal die Elaboration, das heißt, Sie entwickeln immer mehr gute Ideen und zum anderen natürlich auch die Reduktion, das heißt, Sie wählen aus, Sie detaillieren, Sie spezifizieren und Sie arbeiten aus. Ja? Und das sind natürlich gegenläufige Prozesse. In der Elaboration werden die Ideen immer mehr, in der Reduktion werden sie zumindest scheinbar ja, oder auch de facto weniger und nehmen hoffentlich in der Qualität zu. Ja? Solche und ähnliche Diagramme finden Sie nicht nur jetzt im User Experience Design, sondern auch ganz stark zum Beispiel im Bereich eben Kreativitätsunterstützung. Und das ist ein Bereich, der bei uns am Lehrstuhl auch gemacht wird. Wir hatten zwei große vom BMBF geförderte Projekte, wo es um Open Innovation ging. Und der eine Doktorand hat jetzt auch ein Startup ausgegründet mit einer Software, die ein anderer Doktorand von uns gemacht hat, wo es um Online Creativity Techniques geht. Ja, also Sie können sozusagen Brainstorming dort im Web und auf Mobile auf eine kohärente Art machen. Ja. Und bei diesen Kreativitätsunterstützungstechniken, genauso wie jetzt auch im gesamten Open Innovation, gibt es ja die klassischen Phänomene, nämlich das leere Blatt-Phänomen. Also nehmen wir mal an, Sie treffen sich morgen Nachmittag oder übermorgen mit Ihrer Gruppe und dann sitzen Sie draußen und ja, jetzt wo sind jetzt die Ideen? Oh, kein Bock. Oh, ich weiß auch nicht. Ja, wir könnten das mit dem Pac-Man, wäre ja ganz lustig. Aber der Gro hat gesagt, es sei scheiße. Ich weiß auch nicht. Ja, also, wir haben nichts. Ja? Und wenn wir nichts haben, können wir auch nichts tun. Und was Kreativitätstechniken machen und was ich auch mache, indem ich Ihnen vorgebe, genau das Zeug aus dem Buch zu benutzen, ist, dass wir einfach den Raum der Möglichkeiten beschränken. Ja? Zum Beispiel, es gibt jede Menge Kreativitätstechniken, die mit Stimuli arbeiten, wo man vorgegebene Begriffe, so schwachsinnig sie auch sein mögen, in sein Design einbeziehen muss. Das ist nichts anderes als eine Limitierung unseres Gehirns. Und unser Gehirn hat halt die Eigenschaft, dass es in diesem limitierten Lösungsraum einfach wesentlich besser agieren kann als in diesem breiten, leeren Blattraum. So, wir könnten alles machen. Ja? Deswegen schon mal diese Techniken, die uns dahingehend schon mal auf eine gewisse Art beschränken. Das Ganze mündet in etwas, was der Design Funnel, also der Design Tunnel genannt wird. Wenn wir uns mal anschauen, nach rechts ist hier wieder die Zeit abgetragen und wir starten natürlich von generellen Konzepten, ja, und die Granularität ist natürlich auch hier sehr generell. Dann explorieren wir diese Konzepte, bedenken vielleicht auch nochmal Alternativen. Irgendwann wird das Ganze nochmal klarer und wir sind irgendwo in der Mitte in Bezug auf die Granularität, bis wir am Ende wirklich bei was Finalem angekommen sind. Und Sie sehen ja, das Ganze ist hier so zackenförmig. Das heißt, wir haben natürlich irgendwo so eine tunnelartige Konvergenz auf das Konzept hin, was wir am Ende wirklich verfolgen wollen. Und wir haben immer praktisch, hier ist zum Beispiel dieser reduktive Prozess dargestellt. Das heißt, Sie haben irgendwie am Anfang 20 Ideen, dann wählen Sie aus. Dann kann es auch in der Zwischenzeit wieder expansive Schritte geben. Ja? Das heißt, Sie erhöhen wieder die Zahl der Ideen. Zum Beispiel, weil Ihnen das nicht gefällt, weil Alternativen aufgetaucht sind, weil neue Ideen hochgekommen sind. Ja? Und die müssen Sie aber diszipliniert wieder reduzieren. Und das erscheint alles relativ trivial, aber diese Prozessschritte helfen Ihnen sozusagen bei der Stange zu bleiben und ein Design-Chaos zu vermeiden. Ja? Das heißt, wenn Sie wirklich sich im Klaren sind, so Leute, jetzt für die nächste halbe Stunde sind wir expansiv. Jeder kann, und das ist zum Beispiel klassisches Brainstorming, reinrufen, was er möchte in diesen Ideen. Und dann nehmen wir uns wirklich 20 Minuten, um diese Ideen kritisch zu hinterfragen. Ja? Und dann gehen wir in die Details und machen von den 5 besten wieder Details zum Beispiel. Ja? Das heißt also, Sie haben immer Reduktion, Expansion im Wechsel und idealerweise konvergiert das Ganze natürlich zu einem Endergebnis. Ja? Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was hat das jetzt mit dem Sketching auf sich? Also Sketching User Experiences ist der Titel von dem Buch und Sketching heißt ja malen oder skizzieren. Ja? Und jetzt kann man sich gegenüberstellen, was ist denn ein Sketch im Vergleich zu einem Prototyp? Ja? Also das klassische Vorgehen wäre ja Pflichtenheft, Lastenheft, Requirements, Prototyp, Implementierung und dann schauen wir mal. So, also ein Sketch ist zum Beispiel irgendwas, was Vorschläge macht, wogegen ein Prototyp eher was beschreibt. Ja? Oder ein Sketch ist was, was Fragen aufwirft, wogegen ein Prototyp eigentlich schon Antworten geben soll. Ein Sketch soll provozieren oder aus der Reserve locken, wogegen ein Prototyp eher auflösen oder zu einer Lösung hinführen soll. Ja? Und hier kann es um Vermutungen gehen, wogegen ein Prototyp eben was Spezifisches sein soll. Ja? Und ein Sketch ist auch immer frei, das heißt, wir müssen uns um gewisse Details noch nicht Gedanken machen. Wir müssen uns also noch nicht zu den Schwierigkeiten endlich committen, wogegen ein Prototyp natürlich die Sache wirklich auf den Punkt bringen muss. Ja? Das ist ja ein Stück Software. Und das heißt also, dieses Sketching ist also tatsächlich wörtlich zu nehmen. Sie sollen zunächst mal, nachdem Sie das Buch skizziert haben, in dem ersten Teil Sketches machen, also tatsächlich malen. Jetzt können Sie natürlich sagen, ja, ich bin noch Informatiker, ich kann nicht malen. Ja, auch hier gibt es Technikhinweise, wie man das einfach machen kann. Ja, also ich meine, man kennt ja zum Beispiel, das kennt jeder von Ihnen, wenn ich jetzt Emoticons benutzen will, ja, dann wissen wir einfach, ein Emoticon, ja, kennen wir aus der Schule, sieht so aus, ja, und es ist ganz klar, die visuelle Sprache der Emotion ist natürlich nicht hier, ja, sondern die ist halt hier, ja, also ich kann das machen oder das, kennt jeder von seinem Apple, ich kann das machen oder das, ja, und entsprechend ändert sich der Gesichtsausdruck. Das kennt jeder von Ihnen, aber das ist nichts anderes als ein visuelles Vokabular, um jetzt zum Beispiel Emotionen darzustellen. Genauso, das kennt vielleicht auch jeder, wenn ich jetzt hier mein Auto male, ja, keine Ahnung, ich kann auch nicht besonders gut malen, ja, dann ist das halt ein Auto. Schön, nice. Ja? Wenn ich will, dass das Auto fahren soll, dann muss ich halt sowas machen. Wenn ich will, dass ein Mensch sich bewegen muss, ja, dann mache ich halt diese Bewegungslinien. Ja? Das sind jetzt ganz simple Beispiele, aber von diesem technischen Vokabular oder von dem zeichnerischen Vokabular ist hier durchaus auch was drin. Ja, also auch was, was vielleicht manche von Ihnen noch nicht kennen. Keine Ahnung. So, was machen wir jetzt? Als erstes machen wir die sogenannte 10 plus 10 Technik. Die geht so. Ja? Also, Sie überlegen sich nochmal ganz genau, was eigentlich Ihre Design-Challenge ist. Kommen wir am Ende nochmal drauf zurück. Was dann jeder in der Gruppe machen soll, ist 10 verschiedene Designkonzepte sketchen, also 10 Sketches machen, die diese Design-Challenge im Hinblick auf eine gute User-Experience adressieren. Ja? Dann, das ist sozusagen der expansive Schritt. Wenn Sie 6 Leute in der Gruppe sind, haben Sie am Ende 60 Sketches. Ja? Von jedem 10 und soll auch jeder 10 abgeben. Wenn Sie mehr machen wollen, machen Sie mehr. Ja? Aber 10 ist das Minimum. Dann sollen diese Konzepte von jedem reduziert werden. Ja? Das heißt, jeder von den 6 wählt sein bestes Konzept aus. Ja? Und dieses beste Konzept wird dann nochmal in 10 Sketches detailliert oder es werden Variationen davon in den neuen Sketches gemacht. Ja? Das heißt, Design Challenge sich überlegen, 10 initiale Sketches, das Beste auswählen, 10 Detail-Variations-Sketches. Das heißt, am Ende haben wir 120 Sketches in der Gruppe. Ja? Ziemlich viel. Und dann soll in der Gruppe natürlich diskutiert werden über die Frage, was machen wir denn jetzt eigentlich am Ende? Ja, das heißt, diese Sketches dienen als Grundlage für diese Session, wo Sie sich gegenseitig Ihre Sketches vorstellen und dann wird sozusagen in der Gruppe ein Ansatz ausgewählt und diesen Ansatz verfolgen wir dann weiter mit einem Storyboard. Das ist eine verschiedene Technik, komme ich gleich noch drauf. Ja? Also 10 plus 10 relativ klar. Wie kann das jetzt aussehen? Also zum Beispiel, nehmen wir mal an, die Design Challenge sei 2 Smartphones miteinander zu verbinden. Ja? Keine Ahnung. Also jemand kommt mit der Idee und sagt, wie wäre denn eine App, die gegeben ein Smartphone und die Musik, die da drauf läuft, das gleichzeitig auch auf dem anderen Smartphone zu haben. Ja? Also, keine Ahnung, Sie wollen mit Ihrer Freundin joggen gehen oder mit Ihrem Freund und Ihre Musik soll gleichzeitig auch bei ihm zu hören sein. Dadurch, Sie müssen ja als Unterproblem diese beiden Handys pairen auf irgendeine Weise. Wie kann man Handys pairen? Naja, gut, Sie können das alles machen, was hier steht. Also both people type a word chosen by them. Oder wir machen auf beiden Smartphones so eine Geste, die rüberläuft. Oder wir sprechen das Wort ein. Oder wir hauen sie aneinander und machen es dann mit dem Accelerometer. Ja, es sind alles Fragen, die technisch durchaus anspruchsvoll sind, weil sie haben ein Synchronisationsproblem. Also sie brauchen eine Clock, wo sie überhaupt die Events, die Gleichzeitigkeit der Events triggern können. Sie müssen das Accelerometer ansprechen. Sie müssen klassifizieren können, was so ein Klonk ist im Vergleich zu Rumwedeln. Ja, ist alles nicht so trivial, aber das sind ja nur die Ideen. Ja. Und die letzte Idee, also das sind jetzt 4, Sie sollen 10 machen. Die letzte Idee ist halt, dass wir die Kamera benutzen können. Das heißt, das eine Handy nimmt das andere auf und das andere nimmt das eine auf. Und wenn die so gegeneinander gerichtet sind und wir die Frontkamera benutzen, kann man auf diese Weise auch ein Pairing machen. Ja? Und Sie sehen jetzt schon, das ist halt alles relativ grob. Also das ist nicht Picasso, das ist auch nicht, es ist eher Jackson Pollock als Picasso, ja. Aber es kommt auch nicht drauf an, dass das schön ist. Es kommt nur drauf an, dass die Ideen kommuniziert werden. Jetzt, es gibt auch eine Grenze nach unten bei der Schönheit. Ja? Nämlich dann, wenn es so hässlich und so dilettantisch ist, dass die Idee nicht mehr kommuniziert wird. Das heißt, Ästhetik spielt auch im Design schon eine Rolle. Ja? Und es werden sich wahrscheinlich, das kennen Sie, wenn Sie solche Prozesse schon mal gemacht haben, oft die Ideen durchsetzen, vielleicht die gar nicht besser sind, sondern einfach nur die besser verkauft sind. Ja? Stichwort Strategieunternehmensberatung. Ja? Alles nice and polished, ja, schöner Schlips verkauft sich besser, als wenn der Berater hier mit so einem fleckigen H&M-Pulli beim Kunden auftreten würde. Ja? Gut, das ist jetzt das, so sieht es aus. Jetzt nehmen wir mal an, wie auch immer, Ihnen hat diese Idee hier am besten gefallen mit diesen Mutual Camera Geschichten. Ja? Die gefällt Ihnen jetzt am besten, Sie haben sie ausgewählt. Wie sieht es jetzt aus mit den Details und den Variations, also die nächsten 10 Sketches? Ja? Also Sie sehen schon, bei den Details kann man auch vielleicht mehr dazu schreiben. Ja? Und das bezieht sich jetzt auf so eine Geschichte, wo der Designer so ein bisschen die Story der Interaktion im Blick hatte. Ja? Das Storyboard machen wir auch noch. Das heißt, das können Sie machen, müssen Sie aber auch nicht machen. Das heißt also, die neuen 10 Sketches können eine Story erzählen, müssen Sie aber nicht erzählen. Und wir sehen, hier ist auch schon so ein bisschen das UI vorgedacht. Ja? Und auch der Detailablauf. Wir haben ja vorhin nur gesagt, beide Smartphones nehmen sich auf. Ja, müssen Sie das gleichzeitig machen? Fängt da einer mit an und dann kommt der andere? Das sind alles Details. Und die beeinflussen die Usability natürlich und die User Experience. Also, nehmen wir mal an, einer fängt an und dann führen Sie das fort, andere. Ja? Dann können Sie das Ganze natürlich auch noch mit einer Extension versehen. Das heißt, dieses hier rechts unten ist ja eigentlich nicht mehr ein Detail des Pairings, sondern ist bereits eine Applikationsvision, die auf dem Pairing beruht. Ja? Auch das ist möglich, nur in die Richtung sollten Sie nicht zu tief reingehen. Ja? Also es geht eigentlich eher um Details. Variation greift die Idee im Prinzip auf und sagt, naja, vielleicht klappt das mit den Bildern nicht so, weil wenn wir uns im Dunkeln paaren, das Pairing der Handys im Dunkeln machen wollen, dann kann das vielleicht nicht so günstig sein. Also nehmen wir vielleicht stattdessen so ein Flash-Pattern auf dem Screen, was das andere Handy detektiert. Ja, unter uns, das ist natürlich auch wesentlich schwerer dann Classifier-mäßig wieder umzusetzen. Ja, aber gut, es ist natürlich alles möglich. Also das wäre jetzt eine Variation. Ist das soweit klar? Gibt es da irgendwie noch Fragen? Ich denke, es ist relativ straight, oder? Hat irgendeiner noch Fragen organisatorischer Natur? Also wie, ich kann wirklich nicht malen, was mache ich denn? Ja. Also, die Frage ist, werden die Folien online gestellt? Ja. Die Folien stelle ich gleich online. Ich habe auch ein ausführliches Aufgabenblatt, auf dem der ganze Schmarrn, den ich erzähle, auch nochmal schön getypt ist. Ja? Also es gibt zu den beiden Assignments gibt es Aufgabenblätter, die sind so 5, 6, 7 Seiten lang. Da steht alles drin, was man eigentlich wissen muss, auch die Quellen und so weiter. Ja? Also kommt alles online natürlich wie immer hier. Ja? So. Sonst noch Fragen? Ja, bitte sehr. Also nochmal wiederholt für die Records, sind die Sketches zu der App oder zu den sozialen Aspekten? Ja, also zu beidem. Also sie sollen im Prinzip ja das Mobile Social Game Design, ich komme am Ende nochmal drauf, was das eigentlich sein soll. Und die Sketches beziehen sich auf ein Design dieses Spiels. Ja, und dieses Spiel soll natürlich soziale Elemente enthalten. App klingt jetzt so, als wäre es nur der mobile Teil. Ja? Natürlich gibt es bei einem Mobile Social Game auch immer eine Server-Komponente und wir werden gleich noch sehen, wie wir die vielleicht unterbringen können. Ja? Bitte sehr. Das habe ich akustisch, ein Mumba? Mobile. Mumba? Nein. Okay, also genau, es kommen noch Dinge, also falls Sie noch bleiben wollen, sind Sie herzlich eingeladen, aber auch kein Problem. Ah, prima, gut, kein Problem. Dann viel Spaß, hören sich die Aufzeichnung an. Ja, noch eine Frage? Bingo, genau so ist es, ja? So, also ich wiederhole es nicht, weil ich habe es schon gesagt. Gut, also, wie kann man diese Sketches jetzt machen? Also auch da sind in dem Buch in 2, 3 Kapiteln mehrere Ideen, wie man das machen kann. Also zum einen können Sie, wie jetzt links oben, mit Annotationen, Pfeilen und Anmerkungen arbeiten. Das heißt, links oben sehen wir den Versuch, Verzeihung, den Versuch, eine Shopping-App zu designen. Ja? Und da gibt's, also das geht jetzt so nach dem W-Fragen, Interrogativpronomina, what to do, what you selected und so weiter. Das ist also praktisch jetzt ein UI für so eine Shopping-App. Und die Pfeile, die wir sehen, die roten Pfeile, skizzieren schon kleine Abläufe in diesem UI, wogegen die Anmerkungen und die Annotations praktisch noch mehr Informationen natürlich bereitstellen. Ja? Und es ist natürlich wichtig, dass Sie so einen Sketch nicht überladen. Sie können das natürlich vollkritzeln bis ins Kleinste, aber das ist klarerweise nicht der Sinn der Sache. Gleichzeitig sehen Sie im Vergleich zu diesen relativ simplen Ideen mit dem Pairing, ist sowas schon reicher an Informationen. Das kommt halt drauf an, was Sie für eine Spielidee haben. Die Spielidee wird natürlich immer von dem Visuellen auch transportiert. Ja? Das heißt, oft reicht schon, wie jetzt bei dem Pairing gleich, bei dem Pairing eben die visuelle Idee plus eine Anmerkung, was so die Grundidee ist. Ja. Genau, also die Frage war, also es war jetzt so ein bisschen Verwirrung auf den Folien zuvor, waren das jetzt die detaillierten Sketches oder erstmal die explorativen Sketches? Es waren ja beide, ja? Also hier auf der Folie, das waren die detaillierten Sketches, also die zweiten 10 und das waren die ersten 10, ja? Ja, es ist dasselbe Thema. Also Sie bleiben beim selben Thema, ja, Pairing eines Phones. Und jetzt haben Sie eben 10 Ideen, wie man Pairing grundsätzlich macht. Sie wählen eine aus und detaillieren die und variieren die. Ja? Und es bleibt immer im selben Scope, Designing a Mobile Social Game, das ist das, was wir machen wollen. Und das ist halt diese Geschichte. Die ersten 10 sind eher expansiv, dann wählen sie eins aus, das ist der reduktive Schritt, und dann machen sie wieder eine Expansion, indem sie die detaillieren. Okay? Also wir können nachher noch, wenn das noch unklar ist, ja. Und jetzt geht es ja drum, wo wir gerade dabei waren, war ja, wie kann das aussehen? Und das ist jetzt praktisch also eine gepimpte Version dieser mit einfarbigem Stift gemachten Geschichten. Sie können aber auch, und das wäre jetzt hier dieses zweite, also rechts oben, Sie können also auch Fotos machen. Und es ist in unserem Fall, glaube ich, gar nicht so blöd, weil es soll ja um ein Mobile Social Game gehen. Das heißt eins, was insbesondere den Location-Kontext und den mobilen Aufenthaltskontext auf eine intelligente Weise einbezieht. Ja? Und es kann zum Beispiel ein Thema sein, was wäre ein Casual Game, was man in der U-Bahn spielen kann und was die anderen Leute in der U-Bahn einbezieht. Ja? Und um das visuell zu kommunizieren, kann man natürlich in der U-Bahn mal ein paar Fotos machen. Wie sieht's denn da aus? Wie ist denn das Setting? Sitz ich? Stehe ich? Wie finde ich die anderen Leute? Ja? Und das ist die Technik, die mit Fotoüberlagerung arbeitet. Das heißt, Sie nehmen einfach ein Foto und dann können Sie draufkleben, skizzieren. Sie können das auch in Photoshop machen. Sie können machen, was Sie da wollen. Sie können auch Office nehmen, PowerPoint. Ja, ist auch nicht schlecht. Dann haben Sie Folien. Ja. Und das ist übrigens auch noch eine Technik, die hier in einem Extra-Kapitel beschrieben ist, das heißt Using Slideware. Wenn Sie sagen, Sie können nicht gut malen oder Sie finden, Sie möchten wirklich Überlagerungen aus UI-Elementen nehmen, die jetzt in PowerPoint halt ziemlich simpel zu machen sind, also eine Textbox mit jetzt irgendeinem Inhalt, dann können Sie das durchaus machen. Ja, nehmen Sie PowerPoint und machen Sie 10 Slides. Ist kein Problem. Diese Fototechnik ist halt eben ganz interessant, weil sie eben die Fotos und die Skizzen überlagern. Unten links ist jetzt das Feld, was Using Office Supplies heißt. Das heißt, da haben wir schon das erste Mal die Idee von einem Papierprototypen drin. Ja? Und das ist wirklich ernst gemeint. Jetzt werden Sie sagen, ich gehe doch nicht hin und schneide was aus. Das habe ich zuletzt im Kindergarten gemacht. Geht's noch? Ja, ja und nein. Also es ist einerseits hat es natürlich diese Anmutung von Kindergarten. Andererseits können Sie mit diesen Post-it-Geschichten zum Beispiel natürlich immer schön rekonfigurieren. Sie können also sozusagen Ihr UI auch verändern und Alternativen testen und dann am Ende ein Foto machen. Das ist gar nicht schlecht, wird hier als Technik auch ausführlich beschrieben, was man dafür braucht und wie man das machen kann. Und das Letzte sind schablonenbasierte Techniken. Das heißt, wenn Sie gerade für das Storyboard, was wir jetzt noch gleich besprechen, den Client irgendwie klar machen wollen, dann machen Sie sich ein iPhone-Foto oder ein Smartphone-Foto und schneiden Sie das wirklich aus und dann können Sie sozusagen auch wirklich Sequenzen machen. Das heißt, Sie machen einen großen Papierbogen, in dem, wie jetzt in so einem Comic-Strip, die Abfolgen drin sind, dann legen Sie das Template drauf, machen ein Foto, Template, Foto. Also Sie können auch Interaktionen simulieren, indem Sie halt so eine Schablone von einem Handy haben und in dem den Bildschirm immer wieder mit Papier austauschen. Ja, das wird also auch tatsächlich in Firmen so gemacht. Das heißt, diese ganze Papiergeschichte hat Gesundheit den großen Vorteil, dass sie wesentlich kommunikativer ist. Wenn Sie über Laptop arbeiten, haben Sie immer das Problem, 6 Leute auf den Laptop gucken zu lassen, ist nicht einfach. Wogegen, wenn Sie an einem Tisch sitzen und Papier haben, sind Sie mit den Ideen einen Tacken freier. Am Laptop was zu ändern ist immer so ein bisschen, ja, aber da muss ich noch hier und drag und drop und mach und hack. Und das nimmt viel Spontaneität aus dem Designprozess raus. Also ich bewerbe ausdrücklich auch als Informatiker, benutzen Sie Papier, nehmen Sie Klebstoff, machen Sie wirklich diese Geschichten. Das ist ist praktisch eine Reduktion der Möglichkeiten, weil sie sagen, ja, am Rechner kann ich doch viel mehr und schneller und ich bin doch der große Scripter und peng, 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 kommt da jetzt das tolle UI-Prototyping. Nein, Vorsicht, Reduktion der Möglichkeiten, sich auf ein unbekanntes Terrain begeben, mal malen müssen mit dem richtigen Stift, das sind die Geschichten, die Kreativität fördern sollen, ja? Gut, das ist das also zu der 10 plus 10 Technik. So, das Zweite, was wir machen sollen, klar, nochmal eine Frage. Also die Frage ist, wie sollen wir es abgeben, wenn wir es malen und basteln? Antwort, Fotos machen. Ja, einfach Fotos machen. Sie können auch sozusagen die Sache moderieren, indem Sie sagen, wir haben jetzt einen Paper-Prototypen gebastelt. Also die erste Sache, Sketching, ist ja im Prinzip auch ein Sketch, ist ja eine abgeschlossene Einheit. Und da ist es schon cool, wenn wir jetzt praktisch 10 plus 10, das heißt, jeder gibt 20 Abbildungen ab. Ob die jetzt abfotografiert, gemalt, PowerPoints sind, ist eigentlich wurscht. Ja? Jetzt bei den Storyboards und auch ganz am Ende bei den Movies, bei dem Movie ist es natürlich interessanter. Das sind etwas andere Formen, die auch die Zeit beinhalten. Ja? Und da deswegen machen wir jetzt auch die Storyboards. Also, Sie haben sich jetzt in der Gruppe getroffen, Sie haben sich die Ideen vorgestellt und Sie machen eine längere Session, um sich jetzt auf ein Design für Ihr Mobile Game zu einigen. Ja? Jetzt müssen Sie dieses Design aber natürlich aus den Ideen, den Sketches, den Detailsketches natürlich irgendwo zusammenbauen. Und das sind die Ideen von den Storyboards. Wer von Ihnen hat schon mal mit Storyboards zu tun gehabt im Bereich Spieleentwicklung? Wer hat noch nie was mit Storyboards zu tun gehabt? Wer weiß es nicht? Okay, gut. Auch gut. Also das sind natürlich Sachen, die in so Spielefirmen auch wirklich eingesetzt werden. Ja, und das ist die Technik, die wir jetzt hier üben wollen. Ein Storyboard, das sagt ja schon der Name, ist praktisch ein Drehbuch. Ja, also ein Spiel ist ja, das Hauptziel von einem Spiel ist ja die Unterhaltung. Und im Grunde genommen, das wissen Sie selbst, moderne Spiele werden ja heutzutage auch in Drehbüchern konzipiert. Also so ein Ego-Shooter mit seinen Campaigns und seinen Levels, da sind die möglichen Abläufe und die Verzweigungen tatsächlich wie in einem Drehbuch. Nur das Filmdrehbuch ist ja strikt linear, wogegen Spiele natürlich auch Handlungsalternativen beinhalten. So, das heißt, ein Storyboard ist ein Drehbuch für Ihr Spiel, hat also eine zeitliche Dimension, zumindest mögliche zeitliche Dimension, muss jetzt keine ganz durchgehende Linie sein. Was wir hier sehen, ist praktisch eine Art Storyboards zu machen, das ist wie ein Comic im Prinzip, ein Comic mit Annotation. Sie können das mehr comic-mäßig machen, wenn Sie also sich stärker auf die Nutzer und ihre Interaktion mit dem Spiel fokussieren, Stichwort User Experience, oder Sie können stärker auf UI-Elemente, grafische Elemente des Spiels selber, wie es jetzt auf dem Handy zu sehen ist, eingehen, das würde ich Ihnen überlassen. Ja? Die Details sind hier auch im Buch beschrieben, wie man solche Storyboards machen kann. Das ist jetzt eine ganz andere Variante von Storyboard, die weniger wie ein Comic eben eine Geschichte erzählt, sondern im Grunde genommen ist es ein State Transition Diagram, also ein Zustandsübergangsdiagramm, also ein endlicher Automat. Ja? Hatten Sie in TGI wahrscheinlich mal oder irgendwann in der ersten Vorlesung. Also wir haben States und wir haben Übergänge zwischen den States, ist praktisch ein Graph, mathematisch gesehen. Und was jetzt in den Knoten, in den States, was jetzt da kommuniziert wird, ist auch wieder Ihnen überlassen. Also hier haben wir praktisch UI-Elemente, die die States charakterisieren. Und die Übergänge sind klar mit entsprechenden Aktionen gekennzeichnet. Ja? Das können aber auch abstrakte Zustände sein, die nur über Text beschrieben sind. Ja, ist auch möglich. Und wenn ich sage, geben Sie ein Storyboard ab, Sie können natürlich auch mehrere Storyboards machen oder diese Annotierungen hier machen. Das heißt, Servus. Er ruft Sie gleich zurück, ja? Passt. Ja, er ruft sie gleich zurück. Sehr schön. Gut. Und das zum Beispiel ist jetzt hier ein abstrakter Zustand, ja. Und der wird jetzt hier durch dieses Menü weiter annotiert. Ja? Das heißt, im Prinzip kann man auch mehrere Arten von Storyboards Hallo. Ist jetzt gut. Wirklich gut. Kann man auch mehrere Arten von Storyboards kombinieren. Also zum Beispiel diese reinen Zustandsübergänge mit den UI-basierten Sachen. Das ist durchaus auch möglich. Ja? Gut, das wäre jetzt zum Beispiel so ein sogenanntes Index-Diagramm, wo man jetzt hier einen abstrakten State hat, ja, und die Übergänge dazwischen. Und hier zu diesem State Number One gehören jetzt verschiedene UI-Elemente, verschiedene Screens oder verschiedene Mikroabläufe. Ja? Also man kann es auch hierarchisieren. Das heißt, Sie haben einen groben Ablauf, der zeitlich über das gesamte Spiel ist, und in Zustand 1 gibt es jetzt wieder Detailabläufe. Das kann also bis runtergehen, wo wir jetzt verschachtelte Storyboards haben, die also in jedem Zustand, der als Metazustand nochmal Unterzustände hat, die wieder Übergänge haben. Ja? Und das kann auch dahin gehen, dass wir sozusagen auch Branching Storyboards haben, also solche, die auch verzweigen. Das ist ganz klassisch praktisch eine If-Anweisung. Wenn also verschiedene Dinge passieren, dann gehen wir eben in die obere Linie. Wenn verschiedene andere Linien passieren, gehen wir in die untere. Und was wir hier unten auch sehen, ist so eine Art Mindmap. Das heißt, das ist auch wieder ein Akt des Hierarchisierens. Das heißt, der grobe Ablauf, den Sie vielleicht auf Abbildung 1 mal gebracht haben, der hat diese grobe Gestalt und wir befinden uns jetzt in folgendem Detail davon. Ja? Das heißt, praktisch so Zoom in, Zoom out. Wenn Sie Prezi zum Beispiel, ist so eine Präsentationssoftware, mit der Sie diese Zoom in, Zoom out Sachen für Präsentationen machen können, müssten Sie hier nicht nehmen. Ja? Eine andere Geschichte ist Mindmapping. Da haben Sie auch den groben Graph und können natürlich auch wieder reinzoomen. Ja? Bitte? Der rote Kreis wäre jetzt zum Beispiel eine Geschichte, wo man sagt, hier sind wir oder das betrifft später diese Zustände. Weiß ich jetzt nicht genau, was die jetzt mit dem roten Kreis wirklich wollten. Es ist halt, da würde ich Sie aufs Buch verweisen, weiß ich nicht. Ja, aber es sind halt N Möglichkeiten, visuelle Sprache einzuführen, wo man sagt, gelb bedeutet jetzt der Zustand, wo wir gerade sind. Und rot eingekreist bedeutet die Zustände, auf die sich das auswirkt. Und dann führen Sie vielleicht noch einen blauen Kreis ein, der irgendwas anderes bedeutet. Je nachdem, wie komplex Sie es machen wollen. Verzeihung. So, das wären die Storyboards. Und als letztes Teil sollen Sie einen Movie machen, wo Sie diese Idee der Papierprototypen aufgreifen. Ja? Das heißt, wir haben jetzt die 10+10 Sketches, wir haben das Storyboard und wir haben jetzt diese Papierprototypen. Das heißt, hier zum Beispiel haben sich die Leute so mit Schaumplatten tatsächlich ein dickes Handy gebaut, was man auch anfassen kann, haben da praktisch so ein Handy-Layout draufgepappt, was sie irgendwo sich ausgedruckt haben und schieben jetzt praktisch die Screens hier ein. Ja? Und letztes Jahr waren da wirklich sehr kreative, echt lustige Lösungen, wo die Leute dann tatsächlich richtig hektisch, ja, und dann machen wir das und einer hat es dann rausgerissen, das haben sie auch richtig schön geschnitten, sodass hinterher praktisch wie so ein Stick-Figure-Movie rauskam. So ausführlich muss man es natürlich nicht machen. Die Idee ist halt einfach, dass man die Abläufe ein bisschen sieht. Warum ist es jetzt für unser Beispiel besonders relevant? Naja, weil unser Beispiel im Prinzip drei Dinge unter einen Hut bringen muss. Mobile, Social und Games. Ja? Und das ist sicher was, wie Games aussehen, wissen Sie alle besser als ich. Ja? Mobile Social ist vielleicht nochmal ein neuer Twist. Und da kommt jetzt tatsächlich auch rein, wie sieht die Interaktion zwischen echten Menschen im echten Feld, in irgendeinem Environment aus? In der U-Bahn, im Schwimmbad, keine Ahnung, was weiß ich, ja, was auch immer Sie avisieren wollen. Und das soll wirklich was Neues sein. Und dafür sind diese Papierprototypen gedacht, dass man das im Feld dann auch dokumentieren kann. Und dokumentieren heißt Filmchen machen. Es reicht hier völlig eine Smartphone-Kamera. Das muss jetzt nicht hier mit Shouldercam und Steady und 10 Mikrofone und Klick 105 die erste. Es reicht völlig mit dem Smartphone ein Video zu machen. Und es gab auch richtig schlechte Videos, ja, wo halt einer gefilmt hat, der Rest der Bande hat sich totgelacht und hat halt irgendeinen äußerst unkreativen Mist dahin gebracht. Ja, okay, ja, aber ist halt dann eigentlich nicht Sinn der Sache. Und andere haben sich echt sau viel Mühe gegeben und dann eine schöne Geschichte gemacht. Jetzt können Sie sagen, ja, Geschenk, Papierprototypen, Sketching, sehe ich ja alles ein, aber eigentlich fängt doch die eigentliche Arbeit erst später an. Jetzt machen wir uns hier ganz schön viel Arbeit und was sagt uns das eigentlich? Wenn Sie das ernst nehmen, kommen viele Detailprobleme Ihrer Entwürfe zu diesem Zeitpunkt raus. Ja, das heißt, während Sie das Movie machen, merken Sie, ja, klang gut beim Sketch, aber eigentlich funktioniert es ja gar nicht so gut, weil, ja. Und dann muss man eventuell nochmal reiterieren, aber es lohnt sich, diese Dinge wirklich minutiös runterzubrechen. Deswegen also dritte Aufgabe, machen Sie ein Movie, wie das geht, und die Details sind auch hier wieder drin. Man kann zum Beispiel eben, wie gesagt, jetzt mit so einer Strip-Technik arbeiten, Strip, wo Sie halt praktisch Screen für Screen durchziehen. Ja, Sie können aber auch einzelne Dinge da nehmen, was auch immer da eine Rolle spielt. Hier ist zum Beispiel ein Link auf ein YouTube-Video, die das sehr kreativ benutzen, können sich auch mal anschauen. So, jetzt kommen wir nochmal zurück zur Frage, was wollen wir eigentlich machen? Ja, wir wollen ein Mobile Social Game Design. Jetzt steht hier schon Überschrift Location-Based Mobile Social Game. Was verstehen wir eigentlich unter Mobile? Wir werden das in der Vorlesung noch genauer beleuchten. Ist Mobile, nehmen wir mal Facebook als Beispiel. Ja? Sie alle kennen das wahrscheinlich das Webinterface von Facebook und Sie kennen das Ganze, wenn Sie es auf Ihrem riesigen Galaxy sonst was Phone anschauen. Unterschied marginal eigentlich. Ja? Also es ist der gleiche Schotter zu sehen, vielleicht ist es ein bisschen optimiert und ein bisschen Buttons, die mehr so im Style von dem Mobile sind. Aber im Grunde ist es eigentlich heutzutage bei einem modernen Smartphone, ist die Webview und die Mobile View, ja, das ist ein bisschen UI-mäßig angepasst, aber es ist konzeptuell genau das Gleiche. Ja, Sie können posten, Sie können Freunde adden, Sie können den ganzen anderen Facebook-Schmarrn machen. Es ist nicht viel anders. Mobile ist also nicht einfach nur eine Desktop-Applikation aufs Mobile-Gerät zu bringen. Mobile ist nicht das Pac-Man, was man früher auf der Atari-Konsole, die Sie natürlich nicht mehr kennen, weil das vor Ihrer Geburt war, spielt, sondern das ist halt, und das Ganze dann einfach so auf das Mobile bringt. Nein, Mobile ist was anderes. Und zwar, Mobile ist, den mobilen Kontext auch zu benutzen. Kontext ist all das, was wir für und über eine Applikation wissen können, was für die Applikation auch relevant ist. Das heißt also, was den Zustand des Nutzers und der Applikation so charakterisiert, dass in der Applikation damit ein Mehrwert geschaffen werden kann. Also, Kontext ist offensichtlich was, was sich von den reinen Eingabedaten unterscheidet. Ja, das heißt also, wenn Sie eine Applikation haben, die bestimmte Daten benötigt, um einen bestimmten Output zu generieren, dann ist dieser Input nicht der Kontext. Der Kontext ist all das, was Sie über Nutzer und State of Interaction wissen können, sodass diese Aufgabenerfüllung der Applikation noch besser werden kann. Und Sie ahnen schon, dass die Grenze zwischen beiden Dingen fließend ist. Also was jetzt notwendige Daten sind und was Kontextdaten sind, da kann man sich im Einzelfall auch ein bisschen drüber streiten. Also nehmen wir mal zum Beispiel Google Maps als App auf dem Smartphone. Die GPS-Location, ein klassischer Kontextparameter eigentlich, ist hier aber ein Input-Parameter, weil Google Maps macht relativ eingeschränkt Sinn, ohne dass wir den Aufenthaltsort des Nutzers auch wirklich kennen. Es gibt einen möglichen Sinn, einfach Karten betrachten, wie früher beim Weltatlas, ja, kann man auch sicher machen, dafür brauche ich kein GPS, aber das ist natürlich sehr eingeschränkt. Das heißt, hier ist die Location ein Input-Parameter. Ja. Wenn wir andere Dinge nehmen, wie zum Beispiel die normale Google-Suche, ja, da ist Location ein typischer Kontextparameter. Weil wenn Sie bei Google, Sie sind irgendwo und Sie geben Pizza ein oder Kino, Sie alle kennen das, Google ist schlau genug, um zu antizipieren, dass Sie Kino nicht in Nairobi meinen oder in New York City, sondern in München, weil Sie halt zufällig gerade da sind. Ja. Das heißt, der Dienst, der reine Information Retrieval Dienst funktioniert auch ohne das. Müssen Sie halt noch Kino München eingeben. Mit Kontext funktioniert der einfachen Tacken eleganter. Ja, und da ist Location plötzlich ein Kontextelement. Kontexte werden wir in der Vorlesung unterscheiden hinsichtlich Individualkontext. Also, was bin ich als Nutzer, in welchem Zustand befinde ich mich gerade? Und dieser Individualkontext ist natürlich was mit Mobilität stark zu tun hat. Also ganz typisch Aufenthaltsort. Es kann auch die Beleuchtungsstärke sein, um zu detektieren, bin ich gerade nachts unterwegs oder am Tag. Und es kann für gewisse Spiele natürlich auch einen Niederschlag haben. Ja, also wenn Sie jetzt auf den Gedanken kommen, ich mache jetzt ein Laserschwertduell mit meinem Handy, ja, und nutze die Taschenlampe dazu, um den Strahl irgendwie zu simulieren und dann spiele ich noch die üblichen Geräusche ein, keine Ahnung, was Sie da machen wollen, ja, dann funktioniert es natürlich nicht bei Sonnenschein. Also ist die Frage, ist es Nacht oder nicht ein Kontextparameter? Ja? Und eine Mobile-App oder ein Mobile-Spiel ist ein Spiel, was nicht auf dem Mobile-Gerät nur läuft. Das haben wir gesagt, ist gar nicht so der entscheidende Punkt, sondern der entscheidende Punkt ist, dass der mobile Kontext benutzt wird. Das heißt, Sensoren messen den Kontext und ein Sensor kann auch einfach die Frage an den Nutzer sein, ist es Nacht, Kreuze an. Ja? Also Sensor ist was Abstraktes, kann auch GPS-Sensor, Mikrofon sein, kann alles sein. Ja? Und dieser Sensor macht ein Kontextmodell. Das ist zum Beispiel bei GPS die Long-Lat-Koordinaten, also zwei natürliche Zahlen. Die modellieren, wo man auf diesem Erdenrund gerade ist. Und das muss man halt benutzen. So. Das heißt, das ist das Zeug links. Das heißt, ich möchte von Ihnen gerne, dass Sie den mobilen Kontext intensiv und intelligent benutzen in Ihrem Spiel. Ja? Und falls Sie sozusagen in Zweifel sind, Ende nächster Woche sollten wir vielleicht dahin kommen, dass wir über Kontext noch ein bisschen genauer reden. Ja? Dann haben Sie auf der rechten Seite natürlich den sozialen Kontext. Wodurch unterscheidet sich der vom Individualkontext? Naja, sagt schon die Bezeichnung. Individualkontext betrifft mich, mein Telefon, meinen State, meine Angelegenheiten. Sozialer Kontext betrifft mich und andere User und insbesondere die Interaktion zwischen mir und anderen Usern und der IT. Ja? Das heißt, wir haben sozusagen so ein Dreieck. Ich, die anderen und die IT. Und irgendwo geht die soziale Beziehung zwischen mir und den anderen als Kontext in die IT ein. Das gibt's jetzt in zwei Geschmacksrichtungen, die wir auch durch die Vorlesung durchziehen werden als Motiv, nämlich einmal das, was ich Short-Term Social Context nenne. Das ist zum Beispiel das, was wir gerade hier haben. Wir haben jetzt hier eine soziale Situation. Die ist gekennzeichnet zum Beispiel durch eine gewisse Interaktionsgeometrie. Sie sitzen, ich stehe, wir sind genau frontal zueinander. Ja? Wären diese komischen Stühle nicht da, würden Sie wahrscheinlich irgendwo an Drehtischen sitzen oder irgendwo auf so Lounge liegen. Keine Ahnung. Ja, das wäre auch denkbar. Und diese soziale Situation ist durch eine Menge von Konventionen gekennzeichnet. Also zum Beispiel, dass man seine Handys ausmacht, ja, oder andere Dinge, die mit Erwartungen und Gegenerwartungen zu tun haben. Okay? Und das ist ein typischer Short-Term Social Context. Das ist jetzt eine ganze Menge von einzelsozialen Beziehungen. Manche von ihnen gucke ich immer an, ja, und rede mit ihnen. Und andere sind halt eher so da hinten, Servus, die eher so sagen, ah, Gro, lass mich in Ruhe, das ist schon gut. Es ist noch viel zu früh für irgendwelche Ansprachen, ja. Das ist halt eine Vielzahl sozialer Beziehungen, die sich in kurzer Zeit ändern. Ja? So, Sie gehen jetzt in ein paar Minuten hier raus und dann haben Sie es geschafft. Ja? Müssen mich nicht mehr ertragen bis nächste Woche. So, dann gibt es aber auch noch Long-Term Social Context. Das sind zum Beispiel Ihre Facebook-Freunde. Da können wir davon ausgehen, das ändert sich in der Zeitgranularität eher von Wochen und Monaten oder Jahren. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen schon mal einen Freund aus Facebook rausgeschmissen hat. Das ist eher so eine Add-on-Semantik. Ja, also ich habe noch nie einen rausgeschmissen, bin ich viel zu faul. Bitte. Familien, ja absolut. Familien zählen da auch dazu. Also Familienbeziehungen kann es Short-Term geben. Also Stichwort Heiligabend. Ja? Heiligabend ist bei vielen, also oder was auch immer, da jetzt eine Rolle spielt. Aber der Heiligabend wäre jetzt zum Beispiel so eine klassische Geschichte. Man ist mit seiner Familie zusammen und sitzt da und dann kommt halt die Mutter und bringt die Gans oder der Vater, wer auch immer, ja. Und das ist so ein Short-Term-Ding. Oder die Familie als Background existierende soziale Beziehung ist eine Gruppenbeziehung in einem sozialen Netzwerk und die existiert natürlich indefinit, ja.
Wenn man jetzt eine die Funktion hat, beide anwesend sein.
Ja. Genau, also das ist eine gute Frage. Wenn wir so eine Kooperationssituation haben, wo in dem Spiel sich beide gegenüberstehen müssen, ist das jetzt Individualkontext oder Social Kontext? Ja, es ist beides, das haben Sie auch schon gesagt. Ja. Das heißt, jeder einzelne Nutzer hat einen Aufenthaltsort. Ja. Der Umstand, dass beide interagieren, ja, ist ein Short-Term Social Context, der aber auch wieder mit dem Ort annotierbar ist. Ja. Das heißt, die Dinge sind nicht so ultrascharf getrennt. Sie sind nur konzeptuell in der Richtung eher getrennt. Anderes Beispiel ist zum Beispiel, wenn einer der Nutzer jetzt stark sehbehindert ist. Das ist ein klarer Individualkontext. Das heißt, bei dem muss ich dann die Schriftgröße anpassen. Aber das hat mit sozial wenig zu tun. Es sei denn, wiederum, die Screens müssen irgendwie was zusammen machen und dann hat halt der sehbehinderte Mensch die größere Schrift und dann passt weniger drauf, dann ist das, hat das einen gewissen sozialen Niederschlag. Aber zunächst ist es in der Tendenz was Individuelles. Ja. Ja. Also die Frage war, Stichwort Pizza, Restaurantbewertungen mit einem geografischen Bezug. Von was müssen wir hier ausgehen? Naja, ich würde es hier nochmal abstrahieren. Also eine Bewertung ist ja bereits wieder eine Geschichte, wo sozusagen Nutzermeinungen eine Rolle spielen. Das heißt, das ist eigentlich nicht eine klassische Beziehungsfrage, ja, sondern eine Bewertung ist ein Social Media Item, genau wie ein Tweet oder ein Facebook Post, ja. Und es ist praktisch eine User-Item-Beziehung. Also das Item ist die virtuelle Repräsentation des Gasthauses oder das Gasthaus selber. Ich bin der Nutzer und es gibt eine User-Item-Beziehung, die in diesem Rating sozusagen kulminiert ist. Ja? Und das ist wieder was anderes. Also das kann wieder annotiert sein mit einem Individualkontext. Also ich war bei der Pizzeria und fand eine Kakerlake auf der Pizza. Ja, deswegen habe ich die abgewertet zu dem Zeitpunkt und an dem Ort. Ja, das ist ja durchaus wichtig, weil Sie können zum Beispiel Stichwort Regress, ja, wenn ich die Pizzeria von Hamburg aus abgewertet habe, aber die Pizzeria in München ist, dann kann der Pizzeriabesitzer hinkommen und sagen, diese Abwertung ist böswillig, du bist bestimmt von der Konkurrenz. Ja, es hat dann auch wieder seinen Niederschlag. Ich übrigens hatte tatsächlich schon mal eine Kakerlake auf einer Pizza, aber mei, habe ich es halt rausgeschnitten, auch egal. Kleiner Scherz. So, also das ist hoffentlich klar, das Konzept. Ja? Also was ich möchte ist, dass Sie in Ihren Entwürfen beides haben. Sie müssen Mobile haben und Sie müssen Social haben. Okay? Das heißt Long-Term und Short-Term, wenn es geht, zusammen. Und das ist die Aufgabe und die ist sozusagen auf diese Weise nicht mehr so ganz leicht, weil das kann ich Ihnen auch schon sagen. Letztes Jahr haben die Gruppen sehr viele Spielideen gehabt, ganz klar, aber es fiel ihnen durchschnittlich relativ schwer, sozial und mobil auf eine gute Art da reinzubringen. Das ist also durchaus eine Challenge. Und diese Challenge spiegelt sich übrigens auch in der gesamten Vorlesung wider, denn gestern kam noch einer ihrer Kommilitonen und fragte mich, ja, er hat folgendes Spielkonzept, hat er mir dann kurz erklärt, wie, weiß er nicht, vielleicht ist er auch da, kann auch sein. Jedenfalls war dann so ein bisschen die Frage, wie mache ich denn das Social? Sie sind doch jetzt der Prof von Social Computing, wie mache ich jetzt das Spiel Social? Was muss ich beachten? Gibt es da irgendwo ein Buch? Und die Antwort ist, leider gibt's dazu überhaupt nichts. Also als ich diese Vorlesung zum ersten Mal gehalten habe, habe ich mit dem Masteranden zusammen, mit dem Henry, dessen Arbeit Sie vielleicht auch noch kennenlernen werden nächste Woche, mir zusammen überlegt, was gibt's in der Literatur alles zum Thema Social Gaming. Ja? Und die Antwort ist unter diesem Label sehr wenig. Ja? Das heißt, wie man wirklich soziale Spiele macht, das ist weitgehend noch nicht kanonisiert. Deswegen ist ja auch der Spirit der Vorlesung, wir wollen so viel wie möglich über Social Computing, Social Media, soziale Interaktionen, Social Signal Processing lernen, damit Sie die Grundlage haben, um dann hoffentlich mal in dieser Richtung zu forschen und da auch mal Guidelines zu entwickeln. Deswegen ist völlig in Ordnung, wenn Ihnen das schwerfällt, weil es ist auch nicht so leicht, diese Geschichten reinzubringen. Ich sage Ihnen aber, ich betrachte das als eine große Chance, gerade das Zusammenfließen von Social Media und Social Games und wenn Sie so wollen, vielleicht auch Movies und Serien, ja, das ist durchaus was sehr interessant ist. Also wenn man schaut, wie viele Leute Roleplaying machen, ja, sei es jetzt digital oder sei es jetzt tatsächlich, dass sie sich mit Baumwollgewändern und Hellebarden in den Wald stellen, ja, es gibt ja ein Potenzial. Es gibt auch Geocaching, die Leute wollen Schätze finden. Das sind alles Dinge, die in uns ziemlich tief drin sind. Auf der anderen Seite sind Serien, ja, und Kinofilme, ja, Herr der Ringe, Game of Thrones, was auch immer sie haben, sind ja Multimillion-Dollar-Entertainment-Geschichten. Stellen Sie sich nur mal vor, Sie bringen beides zusammen über Augmented Reality und haben sozusagen über kleine Storylets, so kleine Filmgeschichten, wo die Leute interaktiv miteinander spielen können. Ja? Das ist technologisch heutzutage noch relativ Science-Fiction. Wenn das mal kommt, ja, und das ganze Entertainment fließt zusammen. Also, oder anders gefragt, warum sind denn diese Serien so attraktiv? Warum sind HBO-Serien so attraktiv? Antwort, weil sie die Leute in dieser Welt einfach viel länger binden als nur diese anderthalb Stunden Kinobesuch. Ja, anderthalb Stunden Kino ist sehr singulär. Game of Thrones, eine Staffel, sind schon 10 Stunden. Ja, und da kann man immer wieder in diese Welt zurückkehren. Und wenn Sie diesen Gedanken mit dem, was sie in Spielen haben. Das ist ja genau das Gleiche. Ich habe eine Ego-Shooter-Campaign und statt Game of Thrones zu gucken, gehe ich in diese Welt. Und in der kann ich halt einfach viel reicher interagieren mit dem Spiel. Ja, aber erstmal nur mit dem Spiel. Mit anderen Nutzern, da müssen wir dann schon wieder Richtung WoW gehen. Das ist dann aber wieder sehr... Ich, mein Laptop, der Screen, ich sitze irgendwo. Ja? Wenn Sie jetzt die Mobilität noch reinbringen und dass Leute auch wirklich sich bewegen und Quests im realen Raum haben und da wie im Geocaching, was ja vor 3, 4, 5 Jahren sehr beliebt war, ja, wenn Sie das auch noch reinbringen, ich glaube, da besteht halt ein erhebliches Potenzial. Ja?
Gewissen Widerspruch auf der einen Seite, sondern speziell bei solchen Sachen soll es ja immer zur Verfügung stehen zur Unterhaltung. Das heißt, wenn ich immer zur Unterhaltung bin, soll es bekommen.
Ja.
Wenn ich jetzt aber das an bestimmte Worte oder Umgebungen,
ja,
dann habe ich eine Begründung dieser Möglichkeiten auch eingeschränkt. Wenn ich sage, bei Geocaching erst auf Geld gekostet, dann bei der Vorteile von Arbeit.
Ja. Ja, also der Einwand war, über den Ortsbezug führe ich natürlich Beschränkungen ein. Das heißt, wenn der User irgendwo hingehen muss, um was zu machen, dann muss er das tun. Ja, aber das kann ja gewünscht sein. Also nehmen Sie mal zum Beispiel, wir entwickeln gerade soziotechnische Systeme für depressive Jugendliche. Ja, also der klassische, die sind halt eher adipös, eher einsam, eher depressiv. Ja, für die ist es aber gut, wenn wir ihnen Quests geben, wo sie wirklich den Arsch hochkriegen müssen und irgendwo hingehen müssen. Das heißt, das ist einfach Ziel der Applikation. Genauso wie es beim Geocaching ja auch dieses Indiana Jones Ding war, den Geocache unter der Brücke des Abwasserkanals. Ja, also mein Kollege René Fries, inzwischen auch schon mit der Promotion fertig, hat sich tatsächlich solche Gummistiefel gekauft. Also er sagt, er hat sie nur fürs Geocaching verwandt. Und da ist er dann tatsächlich natürlich irgendwo reingekrochen, um die Caches zu finden. Also das ist halt eine Frage, was will man? Ja, und das kommt halt darauf an, die Idee, sie müssen es interessant machen, dass man da ist, wo man ist. Ja, das ist halt das, wenn sie es nicht wollen, lassen sie den Kontext weg und nehmen sie einen anderen. Oder übersetzen sie kleine Bewegungen in große auf der Game Map. Können sie auch machen. Ja, also es gibt viele mögliche Ideen. Gut, jetzt zum Schluss, wir sind auch schon ziemlich über der Zeit. Das ist die letzte Folie oder die vorletzte, weil am Ende sind nur noch Referenzen. Also, es gibt 4 Aufgaben. Erstens, schauen Sie sich Greenberg an. Ja? Wie, glauben Sie mir bitte, das Buch hat 250 Seiten, Sie brauchen nicht mehr wie 2 Stunden. Ja? Es ist wirklich easy und cool. Sie können das auch aufteilen in der Gruppe, wie auch immer Sie das machen wollen. Zweitens, also oder erstens, machen Sie das 10+10 Sketching und wählen Sie die beste Idee aus. Machen Sie ein Storyboard draus und drittens, machen Sie das Movie mit den Paper Prototypes. Deadline ist 5. Mai, 24 Uhr, in GitHub einchecken. Die GitHub Zugangsdaten kriegen Sie nächste Woche. Und wir betrachten all das als Ihre Abgabe, was bis dahin eingecheckt ist. Ja? Und es gibt zu diesem Buch, wer jetzt tatsächlich mit Safari Books und keine Lizenz und so weiter, wer es noch kompakter will, es gibt diese Companion Website und auf dieser Companion Website gibt es Folien. Und diese Folien fassen das Buch praktisch halt auf PowerPoint nochmal kompakter zusammen. Also wer noch schneller durchgehen will, geht auf die Webseite, lädt sich die Folien runter und schaut sich die PowerPoints an. Ist noch eine andere Möglichkeit. Ja? Gut, ich wollte eigentlich mit Ihnen das Buch nochmal kurz anschauen, machen wir jetzt nicht. Ja? Sie sehen es dann ja schon. Gibt es abschließend noch irgendwelche Fragen? Das ist nicht der Fall, dann da doch, bitte sehr. Ab heute.
Ab heute kann man sich den Buch anmelden, man kann mit der Gruppe selber noch zusammenstimmen.
Ja, klar, natürlich. Also ja, wobei es soll halt nicht anarchisch sein, sondern die Treffen in der Gruppe sollen auch dieser Reihenfolge genügen. Das heißt, machen Sie erst die individuellen Sketches, ja, und dann treffen Sie sich mit der Gruppe und dann wählen Sie aus. Ja, wenn Sie sich gleich am Anfang schon sehr viel Brainstorming informell, dann durchbrechen Sie ein bisschen den Prozess und Sie kriegen nicht mehr genügend Divergenz nachher rein. Ja. Ja. Was auch immer. Ja. Richtig. Genau. Ja, also Sie machen 60 Themen plus 60 Details, also Sie kommen schon mit insgesamt 120 Sketches zu dem ersten Treffen und dann wählt man aus, dann diskutiert man und die Ergebnisse münden dann in das Storyboard. Also die Frage war nochmal und fürs Recording bezüglich Design Challenge überlegen, macht das jeder auch für sich selber oder einigt man sich in der Gruppe erstmal auf eine Design Challenge und dann geht man auseinander? Eigentlich wäre es das Ziel, dass die Design Challenge nach meinen Ausführungen für alle gleich und klar ist. Aber ich habe auch überhaupt nichts dagegen, wenn Sie die Design Challenge noch mal ein bisschen anders für sich formulieren. Nachher beim Storyboard muss man natürlich dann noch mal einen Konsens auch hier wiederfinden. Ja, aber es ist, da würde ich sagen, ja, das sollte das Ziel sein, dass wir jetzt eigentlich alle wissen, wo die Rahmen sind, aber kann auch sein, ja.
Zu den 10 Ideen.
Also die Frage war, müssen die Ideen auch schon in den ersten 10 Sketches Mobile und Short-Term und Long-Term Social Context drin haben oder erst in den Details? Antwort, ja, sie sollten sie eigentlich schon von Anfang an im Konzept haben. Aber das ist jetzt alles auch kein Must. Also die Frage ist ja immer, was davon dokumentieren Sie? Es kann ja einen Sketch geben, der sehr visual ist und der eher sagt, will ich jetzt eher in so eine Vektorgrafik ohne Flächen oder will ich jetzt eher in was richtig modelliertes 3D oder wo will ich denn rein? Und immer denken, das Ziel ist es ja genau das, was Sie entworfen haben, nachher in der zweiten Phase auch zu implementieren. Das heißt, da haben wir jetzt einen gewissen Konflikt. Sie sollen in dieser Phase frei denken, ja, aber nachher speziell bei den konvergenten Phasen auch das auswählen, was tatsächlich auch realisierbar ist mit 6 Leuten in 8 Wochen. Ja. Also think small. Und Sie können auch natürlich bei dem Spiel, was Sie nachher implementieren. Wie gesagt, das ist ja auf dem Technologie-Stack, den wir wollen. Da können Sie auch sagen, manche Dinge wollen wir ausführlicher realisieren und andere nur so Sketch, also nur so ja skizzenhaft in der zweiten Aufgabe. Das ist eine gewisse Schwierigkeit, diese Balanceakt hinzukriegen. Einmal frei zu designen und wirklich auch abgefahrene Ideen zuzulassen. Und zum anderen die auszuwählen, die nachher auch realisierbar sind. Und man kann, was man da machen kann, ist zum Beispiel, dass die freien Ideen so einen gewissen Spirit kommunizieren, ja, von dem man aber nachher nur eine sehr reduzierte, abgespeckte Variante macht. Ja. Also das ist nicht ganz einfach. Deswegen ist die erste Aufgabe auch nicht nur, wir malen mal fröhlich, sondern es ist schwierig, was ich von Ihnen verlange. Ja. Und es ist auch, wenn Sie jetzt da sitzen und nicht wissen, ist in Ordnung erstmal, weil es ist ja schwierig. Ja? Aber versuchen Sie halt Ihr Bestes. Gibt's noch Fragen? Gut, dann sehen wir uns nächsten Dienstag. Ich mache jetzt heute die ganzen Sachen mit TUM online, da ist noch nichts passiert. Ich stelle das Zeug online, ist auch noch nicht passiert. Alles heute Nachmittag. Ja? Wir sehen uns nächsten Dienstag. Tschüss.